Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian, Andreas, wie geht's dir? Was gibt's Neues?
Mir geht's gut, vielen Dank. Ich habe inzwischen meine Müdigkeit überwunden und bin wieder einigermaßen hergestellt. Ich habe vor kurzem den Super Bowl angeschaut, nachts live. Und das geht immer mir ein bisschen in die Knochen. Bin ja nicht mehr der Jüngste, von daher brauche ich da immer ein paar Tage. Aber bin trotzdem, also muss ich trotzdem machen, ist ein super Event. Der Super Bowl ist, glaube ich, das größte Sportereignis der Welt. Wird von 128 Millionen Menschen, wurde live gesehen. Puh. Wir waren dabei und war ein gigantisches Spiel. Aber wie gesagt, das braucht immer so ein paar Tage.
Das habe ich gemerkt,
ja. Wir wollten aufnehmen am Abend drauf. Aber ich glaube, das hatte noch andere Gründe, dass wir es dann verschoben haben. Ich war nur nicht ganz undankbar.
Nee, ich glaube, das war der zentrale Punkt.
Okay,
Was ich aber auch verstehe.
Machen wir mal weiter jetzt.
Jetzt habe ich ja auch einen Freischuss. Jetzt kann ich mir dann mal gucken, was für ein Sportereignis ich mir aussuche.
Hallenhalmer könnte ich.
Hallenhalmer.
Hattest du mir vor kurzem erzählt, du wolltest mal gern zur Hallenhalmer WM. Naja.
Genau.
Wie geht's dir denn? Warst du im Stadion mal wieder? Ich erinnere mich an einen Post auf Instagram, als ich dich mal im Stadion sah.
Ja, er ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, war der Auftakt der Rückrunde der Bundesliga und da war ich beim Spiel BVB gegen Leverkusen, was an und für sich immer ein grandioses Erlebnis ist, über das ich aber in diesem Fall nicht weiter reden möchte.
Okay, das deutet schon hin, in welchem Block du standest im Stadion. Du warst aber auch, das finde ich besonders interessant, du bist ja nicht nur ein Kenner der Bundesliga, ein ausgewiesener.
Naja.
Du bist auch ein Experte im norwegischen Fußball und warst da zuletzt auch im Stadion
bei Eiseskälte, ja, das ist jetzt aber erstmal zu viel der Ehre. Ich bin weder ein ausgewiesener Experte der Bundesliga noch erst recht nicht der norwegischen Liga. Ja, also ich würde sagen, ich habe vielleicht ein bisschen Fanwissen. Aber es stimmt, ja, ich weiß gar nicht, war das im Dezember? Es war auf jeden Fall vor Weihnachten noch letztes Jahr. Da war ich beim Spiel, beim Ligaspiel der norwegischen Elite-Serien. Trondheim gegen Sarpsborg. Ja. Und das war tatsächlich der kälteste Stadionbesuch, den ich je erlebt habe. Bei minus 10 Grad und Schneegestöber. Der Wind pfiff. Das Spiel, muss man auch ehrlicherweise sagen, wohlwollend auf Drittliganiveau. Also, es war halt auch nicht so spektakulär. Aber was auffällig war, man kann sich also an alles gewöhnen, waren die Trondheimer Ultras, die trotz dieser widrigen Umstände oberkörperfrei die Bengalos schwenkten. Und das hat uns, die wir da dickstmöglich angezogen, immer noch schlotternd standen, schon ziemlich fasziniert.
Na. Fankultur bleibt Fankultur, gell? Egal wo man Fußballfan ist, gehört dazu.
Das gehört dazu, ja.
Leitet aber schon wunderbar zum heutigen Thema über, oder?
Ja, wir haben heute uns ein Thema überlegt, das wir vielleicht auch schon ein, zwei Mal angedeutet haben. Das erste Mal, glaube ich, in der Sendung zur moralischen Expertise, hört da gerne nochmal rein. Da hattest du nämlich damals berichtet, dass du beim Munich Game der NFL warst. Und da hatten sich ja uns auch schon so ein paar Fragen gestellt, ist das überhaupt sozusagen legitim, dass man da zwei Mannschaften mit dem ganzen Tross und allem drum und dran aus den Vereinigten Staaten nach Europa fliegt, in dem Fall nach München für ein Spiel, ne? Was hat das eigentlich alles auf sich mit dieser Kommerzialisierung, in dem Fall des American Football? Aber vielleicht auch des Profisports insgesamt und in Europa natürlich insbesondere des Fußballs. Und das Thema hat so ein bisschen in uns gegärt und dem wollen wir uns heute mal widmen, oder?
Ja, finde ich spannend. Wir haben auch zwei Interview oder drei Interviewpartner gefunden, mit denen wir uns unterhalten werden über genau diese Aspekte und freue mich da sehr darüber, dass wir zunächst mit Marc Romaike sprechen werden, der einem Fanclub der Minnesota Vikings vorsitzt oder stellvertretender Vorsitzender ist und also ein Fanclub eines amerikanischen NFL-Teams in Deutschland und der uns ein bisschen was zu erzählen wird, wie denn Internationalisierung, Kommerz aus Fansicht ja so gesehen wird, diskutiert wird. Da werden wir gleich mal hinhören und mit Marc sprechen und dann haben wir aber noch zwei Interviewpartner.
Ja, wir haben noch zwei Interviewpartner. Dazu muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass wir wie noch in keiner Sendung, in der wir Interviewpartner hatten, dieses Mal bei dem Thema zunächst ein bisschen Probleme hatten, ne? Interviewpartner überhaupt zu finden. Wir hatten angefragt, verschiedene Bundesliga-Vereine, Fußball-Bundesliga-Vereine, dort zum Beispiel Fanbeauftragte, aber die haben uns alle Absagen und teilweise auch vielsagende Absagen geschickt, warum sie zu dem Thema in der Öffentlichkeit nicht sagen möchten oder können oder dürfen. Wir haben gesucht und gesucht, ne? Und dann hattest du eben besagten Marc Romaike gefunden, auf der einen Seite, der sich eben bereit erklärt hat. Und wir haben dann noch die beiden Filmemacher Tristan Söhnken und Jörg Livsen gewinnen können. Die beiden haben erst eine Dokumentation gemacht zur Kommerzialisierung des europäischen Fußballs und seiner Auswirkungen. Das Spiel um Milliarden, die Dokumentation kann man auch in der ZDF-Mediathek sich noch angucken. Wir packen das in die Shownotes. Und die sind natürlich tatsächlich ausgewiesene Experten zu den Fragen, die sich da stellen. Und die beiden konnten wir dann gewinnen. Und das wird dann ausnahmsweise in dieser Sendung unser zweites Interview sein.
Ja, dann würde ich doch sagen, starten wir gleich mal und hören an, was Marc zur Internationalisierung des American Football aus Fansicht sagt. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir einen ausgewiesenen Experten in Sachen Sport für uns gewinnen konnten. Zu uns gekommen ist Marc Romaike, der uns ein bisschen was zum American Football und vielleicht auch ganz spezifisch zu den Vikings sagen wird. Marc Romaike ist Rechtsanwalt und als solcher Fachanwalt für Arbeitsrecht und Verkehrsrecht in Mülheim an der Ruhr. Wir haben ihn aber nicht als juristischen Beistand heute gewählt, sondern sprechen mit ihm in seiner Funktion als Vizevorsitzender des Minnesota Vikings Fanclub Deutschland e.V. Er ist, wie auf der Homepage des Vereins auch zu lesen ist, seit Anfang der 90er Jahre Football-Fans. Und wie du schreibst, Marc, weil du aus dem heidnischen Norden stammst, liegt die Verbindung zu den Wikingern, zu den Vikings sehr nahe. Herzlich willkommen, Marc. Ja, Marc, wir beschäftigen uns in der Dissenspflege hier mit der Frage nach dem Zusammenhang von Geld, Internationalisierung und Sport. Und in deinem Sport hat sich sehr viel getan, was die Internationalisierung angeht. Die Minnesota Vikings waren in der aktuellen Saison der NFL in London, haben das London Game bestritten, mit 23-17 gegen die New York Jets gewonnen. Ich selber war beim Munich Game dabei, da haben die Carolina Panthers gegen die New York Giants mit 20-17 gewonnen. Nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren gibt es voraussichtlich das Berlin Game. Es sind Spiele in Spanien und in Irland geplant. Wie bewertest du denn aus Fansicht oder aus Sicht der organisierten Fanschaft diese Entwicklung?
Also da denke ich, muss man unterscheiden, ob wir das die ob wir organisierte Fans in Deutschland oder in Europa meinen oder halt auch die Fanbases oder die ja so Art Fanclub-Strukturen drüben in Amerika, zu denen wir auch Kontakt haben. Wir sehen es natürlich erstmal positiv, weil es ist natürlich für uns einfacher, ein Spiel der Profimannschaft und dann vielleicht sogar noch unserer Lieblingsmannschaft in Deutschland oder in Europa generell zu schauen, als halt über den Atlantik fliegen zu müssen. Genauso weiß ich aber auch, dass die US-Fans das doch sehr, sehr kritisch sehen, weil, muss man auch so ehrlich sagen, denen wird halt, gerade wenn es Saisontickets-Besitzer sind, ein Spiel im Regelfall weggenommen, wenn es dann auch noch wie dieses Jahr ein Heimspiel war, das die Vikings gegen die Jets in London ausgerichtet haben. Das wurde halt dann ersatzlos gestrichen, was zu Hause ein Spiel im US Bank Stadium anbelangte, ne? Das, also in Europa, denke ich mal, wird es deutlich positiver gesehen. In Amerika natürlich freuen die sich, wenn der Football dort auch bei uns Anklang findet, und die sind begeistert, auch von uns, dass wir uns so in meinem Fall mit den Vikings beschäftigen. Aber die ganze Expansion, und wenn das noch weiter ausgebreitet werden soll, du hast das angesprochen mit Irland und Spanien oder Südamerika, kriegt ja auch noch dann gegebenenfalls ein Spiel dazu. Das sehen die dort sicherlich deutlich kritischer als wir hier.
Ja, das leitet praktisch schon perfekt zur zweiten Frage über oder zu weiteren Aspekten nochmal. Du hast es vielleicht schon angedeutet, man als Fan freut man sich natürlich, wenn das eigene Team oder wenigstens die Liga oder der Sport dann zu einem kommt. Aber es gibt ja auch kritische Stimmen in die Richtung, dass man sich fragt, ob das alles Sinn macht, ne? Also, dass man diese Teams eben über den Atlantik fliegt, ein Wochenende da halt ein großes Event draus macht, beispielsweise mit Blick auf Klimakosten auch, ne? Und sowas. Da wäre unsere Frage gewesen, ob du weißt oder ob es so ist, dass sowas in der Fanschaft oder auch in den Büros der NFL, sage ich mal, diskutiert wird oder ob das gar keine Rolle spielt.
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei uns im Fanclub wurde das unter dem Gesichtspunkt ehrlicherweise nicht diskutiert. Ich wage mal die Behauptung, dass es bei der NFL, wenn überhaupt, nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Da sind, glaube ich, andere Interessen im Vordergrund, muss man auch ganz klar so sagen. Und da bin ich jetzt kein Experte, weiß ich nicht, ob da tatsächlich der Unterschied so groß ist, ob man jetzt von, sagen wir mal als Beispiel, New York nach London fliegt oder von New York rüber nach Seattle. Also die NFL lebt ja davon, wenn man sich mal die Spielpläne der Mannschaften anguckt, wie die jedes Wochenende unterwegs sind. Das sind ja auch ganz andere Dimensionen, als wir zum Beispiel aus der Fußball-Bundesliga kennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich mag mich irren, dass es dort ernsthaft eine Rolle spielt. Ob das richtig ist oder nicht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, dass das bei den Verantwortlichen in den Überlegungen keine Rolle spielt. Und ich habe ehrlicherweise nicht nur bei uns und auch eigentlich auch in einer anderen Fanbase zumindest noch nicht vernommen, dass das Thema aufgekommen ist, muss ich gestehen.
Du hast den Fußball angesprochen, zu dem kommen wir gleich noch. Ich würde noch mal kurz bei dieser Internationalisierung bleiben, denn aus Sicht der Vereine oder der Ligen ist ja eine große Motivation oder ein wichtiger Grund auch der wirtschaftliche Gewinn, den man sich verspricht. Das ist die Ausweitung der Fanbases, also was die NFL angeht, künftige Ticketverkäufe, Zuschaueranteil in den Medien, Merch und vieles mehr. Aber auch der Gewinn vor Ort, also in München war einfach das Wochenende Halligalli. Ja, da war die ganze Stadt voller Fans und die Teams oder die Fanbases hatten ja auch verschiedene Lokalitäten, an denen sie sich dann getroffen haben. Also auch hier ist Gewinn und Einnahmen und wirtschaftlicher Nutzen, glaube ich, ganz stark. Sind denn dann bei all oder vor diesem Hintergrund bei den Fragen der Ausweitung der Internationalisierung Fans auch beteiligt tatsächlich? Also gibt sowas wie Fanbeauftragte, die auch bei diesen Entscheidungen beteiligt sind, oder ist das tatsächlich einfach eine Sache, die in den Büros entschieden wird? Du hast jetzt vorher mal gefragt nach den Diskussionen in der Fanbasis, aber weißt du auch, ob es Beteiligung tatsächlich gibt oder ob die gefragt werden?
Also jetzt, ob die Spiele ausgeweitet werden oder wenn es darum geht, welches Team irgendwo hin möchte oder will.
Ja, beides. Beides eigentlich wäre interessant.
Ja, also ich weiß von den Vikings, dass es auch so eine Art Fanbeauftragter, wie man das aus Deutschland, aus den Vereinen vielleicht kennt, nicht gibt, aber es gibt halt dort zuständige Mitarbeiter, die für Fans und Öffentlichkeitsarbeit und so da sind. Zu der speziellen Leiterin haben wir auch relativ eng und regelmäßigen Kontakt, auch durch unsere Gruppenreise vor anderthalb Jahren nach Amerika. Nein, also das wird von der Liga dort festgelegt, welche Teams wo spielen. Eine Ausnahme sind sicherlich die Jaguars, die durch den Besitzer dort auch Beziehungen nach London haben und die fest jedes Jahr mindestens ein Spiel dort ausrichten. Und ansonsten macht die Liga das, muss man knallhart so sagen, was ihr Profit bringt. Ne? Natürlich, es gibt Owner-Meeting, wo die 32 Milliardäre das dann mit beschließen. Aber das ist halt dann so der kleine erlesene Kreis, die dann die Entscheidung treffen, zusammen mit der Ligaleitung. Und du hast es gesagt, die Interessen, die dort ganz klar im Vordergrund sind, muss man sagen, die NFL ist, ich meine, in Deutschland schimpfen wir alle über die Kommerzialisierung des Fußballs. Die NFL ist da ja noch um Längen voraus. Aber muss man ja auch fairerweise sagen, es ist dennoch ein Spiel auf Augenhöhe, was der Fußball nicht ist. Und es ist halt auch im Gegensatz zum Fußball dort zwar hoch oder höchst kommerziell, aber dafür auch extrem transparent.
Ja, auch das ist wieder eine perfekte Überleitung. Sozusagen als eine der letzten Fragen hatten wir uns nämlich überlegt, genau nochmal ein bisschen diesen Vergleich vielleicht auch zum Fußball zu machen. Und da bist du ja wahrscheinlich, ich glaube, kommst aus Mülheim an der Ruhr, ne? Da kommt man ja auch am Fußball wahrscheinlich nicht vorbei.
Ich wohne in Mülheim, ich komme aber aus Essen. Also aber es ist ja klar, dass das Ruhrgebiet ist natürlich fußballmäßig, gerade auch Traditionsclub bepflastert, sag ich mal.
Genau, also Rot-Weiß Essen und so, da ist man ja. Aber es ist ja, so ein bisschen hat es ja auch schon angedeutet, vor allem im europäischen, auch im deutschen Fußball gilt es ja als mehr oder weniger schwierig, dass ein Verein etwas ohne die Fans durchsetzt. Da gibt's ja immer wieder Beispiele dafür, für Fanproteste, wo auch Entscheidungen verschoben, zurückgenommen und ähnliches werden. Und das hängt ja auch, denke ich, damit zusammen, dass der deutsche Fußball immer noch vereinsmäßig organisiert ist, jedenfalls in der Grundstruktur, ne? Während die NFL ja, wie soll man es ausdrücken, wirtschaftsorientierter sozusagen über Franchises sich organisiert. Und gibt es da Vor- oder Nachteile in den beiden Organisationsformen, die du siehst? Etwas, was zum Beispiel den Einfluss von Geldflüssen auf sportliche Entscheidungen oder dergleichen angeht?
Also den großen Vorteil, den ich beim Football sehe, ist sicherlich einmal, dass das Gehaltsgefüge oder beziehungsweise auch die Grenzen, dass ein Team nicht mehr an Gehältern pro Jahr ausgeben darf, als vor der Saison festgelegt. Das halte ich aber aus mehreren Gründen im Fußball. Es wird nicht durchsetzbar sein. Einmal gibt es im Football, es gibt 32 Teams. Das war's. Das heißt, die Liga ist konkurrenzlos. In Deutschland, die Bundesliga konkurriert mit der Premier League, mit der Serie A, mit der Primera Division. Frankreich ist immer mehr entkommen und Deutschland hat ja noch diese kleine 50+1 Insel, die verteidigt wird, was sicherlich auch vielleicht dazu beiträgt, das kann man gut oder schlecht finden, aber sicherlich dazu führt, dass wir bis auf ein, zwei Vereine international nicht mithalten können. Wenn man sieht, die Dichte von Champions League Teams aus der Premier League als bestes Beispiel, da gehört aber jedes Team auch irgendeinem Investor oder fast jedes Team, was in Deutschland nicht so ist. Ne? Vielleicht zum Glück, vielleicht nicht. Und in Amerika, wie gesagt, da ist es halt auch die ganze rechtliche Situation ist dort ja eine vollkommen andere. Ja. Na, da gibt es keinen europäischen Gerichtshof, der dazwischen haut und dann das alles wieder auf den Kopf gestellt werden muss. Es gibt Ansätze bei der UEFA mit dem Financial Fairplay, aber ob das immer so streng gehandhabt wird, ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. Also das wird nicht übertragbar sein und es kommt halt dass das Nachwuchssystem in Amerika, das ist halt ausschließlich auf Schulen und Universitäten aufgebaut und nicht so wie hier mit mehreren Ligen und Freizeitvereinen, wenn man das so sagen darf. Und auch das ist ja auf Europa in keinster Weise übertragbar. Und selbst wenn wir mal spinnen würden und sagen, okay, es gäbe eine Gehaltsobergrenze im Fußball, weiß ich nicht, ob das wirklich in der Bundesliga zu mehr Chancengleichheit führen würde.
Mhm.
Weil die Gehaltsobergrenze würde sicherlich, um mit europäischen Vereinen mithalten zu können, so dermaßen hoch angesetzt werden, dass kleinere Vereine die wahrscheinlich gar nicht ausreizen könnten.
Mhm.
Also das, was in Amerika zu Chancengleichheit führt, ist in Deutschland oder in Europa aus mehreren Gründen, die ich gerade versucht habe anzusprechen, nicht umsetzbar.
Also es sind einfach zwei verschiedene Systeme, die jeweils für sich Vor- und Nachteile haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch nochmal, den du angesprochen hast, die Sportförderung, die ja auch in anderen Sportarten oder wo man in anderen Sportarten auch in die USA blickt. Und das ist einfach auch unterschiedlich. Kann man natürlich sicherlich auch nochmal herausarbeiten, was da vielleicht besser ist. Wir danken dir jetzt an der Stelle für den Einblick in, wie wir es vorher mal genannt hatten, in den Maschinenraum auch des Sports aus Fansicht. War total spannend. Vielen Dank. Und ich würde jetzt vor dem großen Spiel sagen, Mark Skoll.
Ja, vielen Dank, Skoll Vikings. Danke für die Einladung und euch noch einen schönen Podcast und alles Gute.
Ja, Andreas, das fand ich jetzt ja schon mal wirklich sehr spannend, was der Marc uns da erzählt hat. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, das hätte ich so gar nicht gedacht vor dem Interview, dass er erzählt hat, dass NFL-Fans diese Entwicklung hin zu Spielen auf anderen Kontinenten, zum Beispiel dem Munich Game, durchaus auch kritisch sehen, ne, weil ihnen halt ein Spiel verloren geht, sage ich jetzt mal, was sie zu Hause nicht beobachten können. Und das als Ausdruck der Kommerzialisierung, ja, kann man glaube ich schon verstehen. Und auch in Europa und im fußballerischen Kontext wird Kommerzialisierung ja durchaus kritisch diskutiert. Vielleicht oder vor allen Dingen würde ich sagen unter anderen Vorzeichen von Fanseiten her, wo ja zum Beispiel Argumente vorgebracht werden, dass das die Fans zunehmend von ihrem Verein, von ihren Mannschaften entfremden würde, ja, dass es sozusagen die vielfach ja vorhandene lange Tradition von Fußballvereinen aus den Augen verlieren würde, dass sozusagen diese Vereine nicht mehr oder diese hochkommerziell arbeitenden Vereine nicht mehr authentisch wären, ne? Was sozusagen ihre ursprünglichen Wertvorstellungen, die damit ja auch häufig einhergegangen sind, aus den Augen verlieren würden. Das sind natürlich ganz andere Punkte, ne? Aber doch genauso kommerzialisierungskritische, oder?
Ja. Genau, nochmal ein anderer anderer Fokus wie der, den die Fans in den USA haben, oder sagen ein anderer Ausfluss dessen, was Kommerzialisierung bedeutet. Ja. Das ist in Amerika eben so, dass die dann einfach ihr Ligaspiel woanders hin verlagern und die Fans dann eben, wie du sagst, ein Spiel weniger daheim haben mit ihrer Dauerkarte, also weniger Inhalt für ihr Geld kriegen. Und in Deutschland oder in Europa und im Fußball ist es eher so die Frage oder das Problem, ihr Vereine, ihr seid im Prinzip AGs, ihr seid Unternehmen, die Geld heranscheffeln und schaufeln über Sponsorenverträge, über Medienverträge, Übertragungsrechte und alles Mögliche. Und das ist doch nicht mehr der Fußball, zu dem ich gehe, weil ich irgendwie sportlichen Wettbewerb haben will, weil ich Emotionen haben will, weil ich...
Ja, weil das nicht mehr mein Verein ist, ne? Also es geht ja auch um Vereinswesen, ne?
Ja. Und im Verein sind wir alle an Bord und
können mitbestimmen.
Alle gleich können mitbestimmen. Ja. Da ist, wie es ja immer so schön heißt, der Professor neben der Arbeiterin, die Ärztin neben dem Arbeiter und
das ist ja, ja auch so, ja. Und also bei uns noch, ja, würde ich sagen, ist das ja noch so. Aber man kann ja beobachten, wozu es führt, wenn man zum Beispiel nach England guckt. Ja. Da ist es ja zunehmend so, dass, ich sag mal, normal verdienende oder auch vielleicht geringer verdienende Personen sich das nicht mehr leisten können, unbedingt zum Fußball zu gehen. Und da kommen wir vielleicht auch ein Stück weit auf den Traditionsbegriff zurück, ne? Fußball ja ursprünglich auch als Sportart der Arbeiterklasse. Ja. Und dass es dann ja so absurde, finde ich jedenfalls, Bewegungen gibt, dass es dann für viele englische Fans häufig günstiger erscheint, sich ein Billigflugticket zum Beispiel nach Deutschland zu kaufen und da ein Ticket für ein Fußballspiel zu kaufen und halt dann da ein Fußballspiel anzugucken, ne? Als eben den heimischen Verein anzufeuern.
Aber sind es denn... Also wird denn oder entstehen solche Phänomene? Mein Heimatverein ist mir zu teuer, ich muss irgendwie nach Dortmund fliegen, um da meinen Verein zu sehen, weil es mir nicht günstig kommt. Sind solche Phänomene denn verursacht durch die zum Beispiel steigenden Kosten, die der Kader verursacht? Und der Verein sagt dann oder das Unternehmen sagt dann, ja gut, dann muss ich halt die Tickets erhöhen, damit ich irgendwie Einnahmen kriege. Das ist sozusagen der Mechanismus, der hier am Werk
ist. Das ist der Mechanismus, der diskutiert wird. Und ob das jetzt so ein einfacher Kausalzusammenhang ist, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber es ist natürlich schon eine Korrelation da, ne? Bei der man sieht, wie Ticketpreise massiv steigen. Ja.
Ich frage das halt deswegen, weil ich mir jetzt davon so ein bisschen abstrahiert, weil ich mich frage, ob nicht die wirtschaftliche Aktivität von Vereinen, von Fußballvereinen spezifisch, den Sinn hat, eben für Qualität zu sorgen und letztlich also dafür zu sorgen, dass der Zuschauer, die Zuschauerin, also wirklich hochklassigen Fußball, hochklassigen Sport und alles, was damit verbunden ist, also Emotion, wenn also zwei wahnsinnig gute Mannschaften um den ersten Platz kämpfen und dann aufeinandertreffen und es kommt zu tragischen Fehlentscheidungen, der Elfmeter wird verschossen und wir leben mit, wir trauern, wir jubeln so und das alles wird ermöglicht auf einem sportlich hohen Niveau, was die Spieler angeht, was das Training der Spieler angeht und was das Ganze drumherum angeht, also mit gutem in einem guten Stadion und so, dann erlebe ich das. Also das ist sozusagen Ziel und Zweck der wirtschaftlichen Aktivitäten und das würde doch, so könnte man sagen, die Seele des Fußballs oder des Sports oder des sportlichen Wettbewerbs allgemein ausdrücken, weil man da, das wollen wir haben und wir wollen das nicht nur in der Kreisklasse haben, da haben wir es vielleicht noch, da sind wir vielleicht noch irgendwie nah dran, sondern wir wollen Real gegen Barca sehen, Barcelona sehen und oder Arsenal gegen gegen Real Madrid.
Klar. Das ist natürlich eines der gewichtigsten Argumente dafür, ne? Also milliardenschwere TV-Rechte zu verkaufen, entsprechende Spielerverträge, Sponsoring-Deals und so weiter zu machen, ja. Dass wir damit sozusagen eine Steigerung der Professionalität haben, damit natürlich auch eine Qualitätssteigerung, ne, von nicht nur Spielerinnen und Spielern, sondern natürlich auch von allen Beteiligten außenrum, die dann auch wieder dafür sorgen, dass die Spielerinnen und Spieler noch besser werden. Ja. Aber die Frage ist ja dann auch, also wer kann sich das dann noch angucken? Ja. Ne, wenn sich eben, wenn das eben damit einhergeht, und es ist ja nicht nur so, dass die Ticketpreise immer höher werden, sondern es wird ja sozusagen auch alleine zunehmend schwieriger, sich das Ganze im Fernsehen anzugucken.
Ja.
Ja, weil du brauchst ja eigentlich schon, nur mal kurz überlegen, eigentlich ja schon 3 Streaming-Abos. Wenn die eigentlich 4 sogar, 4 Streaming-Abos, wenn du sozusagen Zugriff auf alles, was so im europäischen Fußball national und international läuft, haben möchtest. Mhm. Ja. Mhm. Wenn man sich das jetzt mal kurz überlegt, dann wären das alleine schon mal fast 100 Euro im Monat.
Mhm.
Und ich glaube, da gibt es genug Leute, die für die das nicht so einfach zu stemmen und zu finanzieren ist. Ne? Und
ja.
Klar, also ich würde ja von mir auch sagen, ich liebe das, wenn da zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen und das dann auch noch ein geiles Spiel ist, ne? Die geben sich so richtig von der ersten bis zur letzten Minute, ja, und das geht hin und her und wie du ja sagst, Drama und klar. Aber ich glaube, ich wäre auch bereit, auf vieles davon zu verzichten. Drama haben wir immer, haben wir auch bei schlechten Spielen. Ne? Ich wäre auch bereit, auf vieles davon zu verzichten, wenn es dadurch mehr Leuten möglich wäre, daran teilzuhaben. Ja. Und ich kann, wir haben ja in der Einleitung kurz von Trondheim gegen Sarpsborg gesprochen.
Mhm.
Und das war ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel, weil es nämlich in dem Spiel darum ging, dass Trondheim noch eine Chance hatte, auf dem internationalen Platz. Mhm. Was in Norwegen bedeutet, dass man in eine Quali-Runde muss. Ist aber egal, aber so. Und sie haben dann, es war fußballerisch wirklich, habe ich ja schon gesagt, geht so. Aber es war ein Riesendrama, was dadurch noch befeuert wurde, dass sie irgendwann, ich weiß nicht mehr, so 88. haben sie das 1-0 geschossen, ja, und 93. das 1-1 geschossen und es war gekriegt und es war vorbei. Mhm. So, also was ich damit sagen will, ne, diese Arten von Drama kann man auch haben, ohne dass man 22 völlig hochgezüchtete Maschinen da auf dem Platz hat. Mm. Und es gibt ja auch zunehmend die Bewegung, dass Leute sagen, okay, dann gehe ich halt nur noch die zweite Mannschaft gucken. Ne? Das ist mir authentischer, das ist mir lieber als das, was da eben diese Show. Ne? Es passiert ja auch inzwischen sehr viel mehr als bloß das Spiel in den Stadien.
Mm. Ja, das stimmt. Wobei man da auch sagen muss, also diese Bewegung wird vermutlich auch davon leben, dass die zweite und dritte Mannschaft der Vereine da sind, wo sie sind, weil es eben eine erste Mannschaft gibt. Aber die Leute gehen ja dann nicht irgendwie zu einem ganz anderen Verein, aber da haben wir es natürlich wieder, die hängen auch an mehr als jetzt an dem guten Fußballspiel. Das ist ja dein Punkt.
Naja, aber es geht ja auch
anders.
Diese
Emotion muss ich nicht haben, wenn ich nur mit 22 irgendwie hochgezüchteten Spielern.
Genau, aber es geht ja auch andersrum, muss man sagen. Ich meine, in der dritten Liga jetzt zum Beispiel sind ja nicht nur zweite Mannschaften von Vereinen, die auch Spitzenteams in der ersten Bundesliga haben, sondern auch eben Mannschaften, die halt dritte Liga spielen. Ja,
ja, ja.
Von daher ist das ja nicht immer so, ne? Das ist eben in diesen Fällen so. Beispielsweise in Dortmund ist es so, ja. Dass die rote Erde auch immer voll ist, ne? Wenn die zweite Mannschaft spielt.
Ich wollte nur, ich glaube sozusagen noch einen anderen Aspekt einbringen, der aber so ein bisschen anknüpft an das, was du sagst, auch so ein kritisches Blick jetzt von zu viel Geld, weil ich eben auf der einen Seite sagen würde, ja, okay, nee, macht schon Sinn, auch für bessere Qualität zu sorgen. Dafür muss ich halt irgendwie auch wirtschaften. Ja. Und ich finde, das Problem fängt da auch an, wenn sich dieses Wirtschaften mit einem Geld verbindet, wo die Interessen eben gar nicht mehr in erster Linie oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr zentral mit dem Fußball zusammenhängen. Also wenn da Geschäftsgebaren oder auch politische Gebaren damit verbunden sind, wenn bei uns etwa den Fußball auch in Saudi-Arabien und und anderswo auf der Welt anschauen, wo einfach handfeste politische Interessen damit verbunden sind und das Geld auch dann dazu verwendet wird, andere Dinge zu kaufen, andere Geschäfte zu machen und der Fußball halt gewissermaßen, ich stelle mir das immer so vor, also das ist dann wirklich Brot und Spiele, ja, man wirft den Leuten was hin, aber eigentlich bezweckt man damit andere Dinge, Macht auszuweiten, Geld, andere Geschäftsfelder zu sich zu eröffnen und dergleichen. Also wenn gewissermaßen außerfußballerische Interessen den Fußball nur nutzen, da Geld anzulegen, wo dieser Connex nicht mehr, diese Verbindung nicht mehr da ist zu dem, was wir jetzt beide eben als den Kern auch von sportlicher Auseinandersetzung wahrnehmen. Ja. Und ich finde, das ist ja oft auch ein Problem. Und wenn ich das richtig beobachte, ja auch etwas, wogegen sich viele Fans dann auflehnen.
Da haben wir keinen Dissens, Andreas. Ja. Ja. Da muss man wahrscheinlich aber verschiedene Fälle nochmal unterscheiden, ne? Also eben so dieses auf der einen Seite so eine Art Sportswashing, ne? Mhm. Was dann betrieben wird durch, sagen wir mal, anstehende Fußballweltmeisterschaften in Saudi-Arabien, ne, in einigen Jahren. Das wäre die eine. Oder etwas, wovon vielleicht auch unsere Interviewpartner gleich noch sprechen werden, was jedenfalls in der Dokumentation Das Spiel um Milliarden vorkommt, wo der Investor Manchester Cities sozusagen seine Investitionen in den Fußballverein letztlich auch dazu genutzt hat, um sozusagen eine Eingangstür in diese Stadt und ihre Infrastruktur zu haben und inzwischen offensichtlich ganze Stadtteile gekauft hat, Grund gekauft hat, Veranstaltungsgebäude unter anderem bauen lässt, aber auch ganze Mietskasernen, will ich es jetzt mal nennen, ne? Und wo sozusagen eben der Fußball das Tor geöffnet hat oder das Vehikel ist, genau, um eben diese Geschäfte dann machen zu können, ne?
Ja. Genau, und ich glaube, das finde ich einen zentralen Punkt, um auch den Hebel anzusetzen, Kritik zu üben, berechtigt. Wenn man denn davon ausgehen, dass irgendwie das Geschäftsgebaren, was mit dem Inhalt des Geschäftes zu tun hat, also das Geld geben der Sportförderung und dann eben durchaus der Unterhaltung. Das finden wir ja beide nicht schlecht, wie gesagt. Und daran anschließend wäre doch auch dann nochmal zu überlegen, wer denn, ich will es mal so formulieren, wen wir denn eigentlich zur Verantwortung ziehen können. Oder anders formuliert, wo wir Hebel auch sehen, Dinge zu verändern, einzugreifen, Dinge anzuprangern. Da haben wir mehrere Player hier am Start. Also wir haben die Vereine selber, die sich dann Unternehmen gegründet haben, in denen sie wirtschaften. Wir haben die Investoren, die das Geld haben, und beide könnte man erstmal auch sagen, zur Verantwortung ziehen, zu sagen, ihr müsst da gewisse Regeln beachten oder eine Verantwortung übernehmen. Und dann haben wir aber noch zwei andere Player. Das sind einmal die Fans selber, da hat man schon angesprochen, also im deutschen Fußball ist es, glaube ich, sehr bekannt, mit Bannern in den Stadien dann für oder gegen bestimmte Vorgänge wenden. Und dann haben wir aber, und das finde ich eigentlich besonders spannend, auch die Spieler ja eigentlich irgendwie auch noch als Player. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn es um Spielerverkäufe oder Transfers geht, irgendwie so als Prämisse gilt und unhinterfragt ist, ja klar, die gehen dann dahin, wo das Geld lockt. Ja, und dann haben wir eben auch einen ungleichen Wettbewerb in Europa. Es gibt irgendwie Ligen, da fließt das Geld sehr viel mehr und aufgrund verschiedener Umstände. Und dann gehen die dahin. Und ich will das gar nicht erstmal kritisieren, ja, und jemandem vorwerfen, dass du dahin gehst, wo du auch Geld kriegst, kann man vielleicht auch nicht, aber das können wir diskutieren. Aber zumindest ist es eben auch, sind die Spieler auch ein Akteur in dem, in dem Bereich, so. Und da frage ich mich immer, wie können wir das denn gut zuordnen? Erstmal so begrifflich, dass wir sagen, wer hat denn da eigentlich einen Hebel, wer kann was tun, und dann auch die Frage, wie organisieren wir das? So. Verstehst du?
Also ich verstehe. Also ich, wenn du die Frage jetzt so stellst, dann würde ich sagen, einen Hebel prinzipiell hätten wahrscheinlich alle jeder dieser Player. Ja. Da kommen wir jetzt an mehreren Punkten zu Themen, die wir auch immer mal wieder schon mal angerissen haben. Mhm. Es ist ja auch hier wieder die Frage, und da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, als wir darüber gesprochen haben, wie man, oder ansatzweise darüber gesprochen haben, wie man denn vielleicht zu einer menschlicheren Gesellschaft, zu einem menschlicheren Umgang in Gesellschaften kommen könnte. Mhm. Ich glaube, das war der Kontext in einer der letzten Sendungen. Es ist ja auch die Frage, auf welche Weise incentiviert wird. Und hier
also Anreize gegeben werden.
Genau, wodurch, genau. Und der Anreiz ist einfach, jetzt mal ganz platt gesagt, in möglichst kurzer Zeit, die dir jetzt rede ich aus Spielersicht, ja, zur Verfügung steht, möglichst viel Geld zu verdienen. Und wenn das der Anreiz ist, dann ist es vielleicht auch zumindest psychologisch nachvollziehbar, ne, wenn eben jemand kommt und sagt, hier, komm doch mal nach Manchester City für 20 Millionen im Jahr. Wer, also mit Anfang, Mitte 20, ne, wer würde mit Anfang, Mitte 20 dann als angehender Fußballprofi dazu Nein sagen? Ja, das ist aber erstmal ja nur eine sozusagen eine Erklärung, keine Rechtfertigung natürlich dafür. Ja,
Darf ich da kurz einhaken? Man könnte auch argumentieren, dass es durchaus gerechtfertigt ist. Also, weil es nämlich, sag ich mal, unmoralisch wäre, jemandem vorzuschreiben, geh nicht deinem eigenen Interesse nach. Also maximiere nicht deinen Nutzen sozusagen. Ja, du sollst nicht deinen Nutzen maximieren. Könnte man ja argumentieren, darf man nicht. Also
Könnte man, genau, aber wie gesagt, da ist ja immer die Frage, darauf will ich ja hinaus, ne, auch gesamtgesellschaftlich, was drückt der Nutzen aus, ne? Und hier ist es eben der schnöde Mammon, ja, einfach. Also, das ist das eine. Und ein weiterer Punkt, über den wir schon immer mal wieder diskutiert haben, ist, dass ich glaube, du wirst das nicht mehr mit guten Zureden sozusagen oder mit freiwilligen Selbstverpflichtungen oder wie auch immer man es dann nennen wollen würde, verändern können. Ich glaube wirklich, dass es da entsprechende, auch durchaus gesetzliche Regelungen bräuchte. Und in dem Fall, weil sich durch die verschiedenen europäischen Ligen, also Champions League, Europa League, Conference League und so weiter, die europäischen Vereine ja auch alle in Konkurrenz miteinander befinden und in geschäftlichen Konkurrenzsituation miteinander befinden, dass das wahrscheinlich mindestens europaweit geklärt werden müsste. Mhm. Ja. Die anderen Kontinente sind ja fast keine Konkurrenz, ja, sozusagen. Also die spielen da ja nicht mit.
Im Fußball jetzt.
Im Fußball. Gut, da könnte man natürlich sagen, vielleicht müsste man es sogar global machen, weil wir natürlich auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einem Brasilianer anbieten, ein durchschnittlicher europäischer Club, komm nach Europa, dann kann er dem halt auch häufig natürlich nicht widerstehen. Ne? Ja. Oder ein afrikanischer Spieler oder Spielerin. Ja. Ja. Ja, aber ich befürchte auch hier wieder mal, man müsste wahrscheinlich da entsprechende gesetzliche Regelungen finden, um da zumindest die gleiche Rahmenbedingungen für alle zu schaffen.
Also das finde ich einen guten Punkt. Also beides, was du vorher sagtest, also was die Spieler angeht, nochmal, das finde ich einen interessanten Punkt. Da würde ich vielleicht leicht einen anderen Fokus setzen und sagen, wir dürfen es im Prinzip auch nicht, auch wenn es um Mammon geht, weil das ist der Nutzen und also es hab die Tendenz zu sagen, es wäre unmoralisch zu sagen, du darfst es nicht. Also
Andreas, das dachte ich mir.
Ja, ich weiß. Ich wollte nur noch mal herausfiltern, wo wir einen Unterschied sehen. Und beim zweiten auch, da gebe ich dir insoweit recht, dass das geteilte Standards, also geteilte Regeln, ein gutes Mittel wären, um für Gerechtigkeit zu sorgen, dass jeder die gleichen Chancen hat. Aber die Frage ist exakt die du nennst, ja, wer soll sie umsetzen? Und ich bin mir nicht sicher, ob es da gesetzliche Regelungen dafür braucht. Und ich will da einen Grund nennen, und der liegt wieder, das Beispiel liegt wieder, ist zu sehen in der Dokumentation von Tristan und Jörg, die da das Beispiel, du hattest es vorher erwähnt, von Manchester nennen.
City ist wichtig.
der Stadt Manchester. Wo sich nämlich zum Beispiel ein Mitarbeiter der Stadt, die dem Investor, diesem Konsortium Land oder Wohnungen oder Mietskasernen, so hattest du es genannt, verkauft hat, der wäre eigentlich dafür da gewesen, Regelungen zu schaffen. Jetzt nicht, was das Fußballerische angeht, aber das ist zumindest Teil einer Behörde, die für Regeln, für die Umsetzung von Regeln zuständig ist.
Wenn es sie gibt.
Der hat aber nicht dafür gesorgt, dass aus Sicht der Allgemeinheit gehandelt wird, sondern der hat sich eben auch vom, wie nanntest du es, schnöden Mammon kaufen lassen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das zwangsläufig die bessere Variante ist und ob es nicht in irgendeiner Form eine Organisation braucht, die sich selber die Regeln vorgibt und dann eben auch umsetzt, scheitert. Aber auch, das ist in dem Film eben so zu sehen, an der Umsetzung.
Genau, also da kommen wir natürlich jetzt du sagst damit ja was Wichtiges, ne? Dann, wir brauchen auf jeden Fall Regelungen. Bei dir geht's jetzt primär darum, wer sie erlässt, ne? Ich habe halt jetzt von gesetzlichen Regelungen gesprochen, wobei es mir ja damit auch letztlich darum geht, Regelungen im Sinne des Gemeinwohls, ne? So, also um es jetzt abstrakt auszudrücken. Denn wir wissen natürlich jetzt nicht, wie die bestehenden Regelungen in dem Fall in England oder wenn das kommunal geregelt ist in der Kommune Manchester, ne, sind und ob die da so überhaupt etwas hätten tun können. Das wissen wir jetzt ja nicht, ne? Aber also notwendig scheinen ja Regelungen zu sein, ne? Und dann ist ja jetzt eben die Frage, wer gibt sie?
Ja.
Und wenn wir jetzt eben darüber sprechen, in dem Fall geht es ja nicht nur um Manchester oder um irgendeine Stadt, sondern es geht ja in einem bestimmten Sinne zumindest mal um ganz Europa.
Ja.
Ne? Das heißt, wir bräuchten ja irgendeine Instanz, Institution, whatever, die sozusagen für den ganzen Fußballkontinent entsprechende Regelungen erlassen könnte, denen dann auch alle unterworfen sind.
Ja, genau. Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Aber genau das ist der Punkt, glaube ich, wo wir halt genau hinschauen müssen. Eben, Regeln, die an denen sie sich dann alle halten und die so designt werden, dass sie eben ja in unserem Fall jetzt die Seele des Fußballs oder des sportlichen Wettbewerbs im Blick haben. Dass dieser Wettbewerb und all das, was damit verbunden ist, aus Fansicht möglich ist. Aber dazu ist eben zentral die Frage, woher die Regeln kommen. Und ich habe jetzt nur diesen Dualismus aufgemacht zwischen, ja, ist es der Fußball selber, europäisch, der sich diese Regeln gibt und dadurch die Chancen verbessert, dass die Leute sich auch dran halten, die Player? Oder ist es etwas, wo wir sagen müssen, da müssen wir als Gesellschaft ran, also in Form oder in Person eben unserer Gesetzgeber, sei es die Kommune, sei es der Staat, wer auch immer, die sind dafür verantwortlich, dass eben auch der gesellschaftliche Teilbereich Fußball so geregelt wird, dass er bestimmten Normen der Gerechtigkeit und der Zielorientiertheit, nämlich Umsetzung des sportlichen Wettbewerbs, dienen. Und ich sehe da oft nur die Probleme, wie eben so Beispiel, deswegen habe ich das Manchester-Beispiel aus dem Film genannt, dass halt dass es, glaube ich, nicht so leicht ist zu sagen, ja, da müssen wir halt ein Gesetz machen, ähnlich wie wir halt eine Reichsteuer machen müssen, damit wir irgendwie den Klimawandel aufhalten. Mhm. Hinweis zu unserer Folge über die globale Reichensteuer.
Und zur Notwendigkeit einer globalen Reichensteuer.
Genau. dass wir uns dann bei den Regeln also nicht nur Gedanken machen müssen, also dienen sie auch dem Zweck, den wir wollen damit, sondern auch, ja, wer erlässt sie denn und ist durch die Antwort darauf, wer sie erlässt, auch sichergestellt, dass der Inhalt adressiert wird, das Ziel adressiert wird. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage da.
Das ist eine
habe ich jetzt gar keine Antwort, aber
nehme ja, ich. Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage.
Ja.
Mit der wir vielleicht auch einfach ins zweite Interview gehen könnten, oder?
Ja,
so ganz langsam.
Wichtige Fragen könnten wir auch dem Jörg und dem Tristan stellen.
Ja, denke ich auch. Und die beiden können über die Themen, die wir jetzt besprochen haben, sowieso nochmal viel besser und vor allen Dingen viel fundierter mit viel mehr Sachkenntnis sprechen, als wir das jetzt konnten. Und dann würde ich sagen, holen wir sie mal, oder?
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei ausgewiesene Kenner der Materie bei uns begrüßen dürfen. Tristan Söhngen und Jörg Levsen sind Filmemacher und beschäftigen sich in vielen ihrer Arbeiten nicht nur, aber auch mit, ja, sozusagen der Maschinerie, dem Maschinenraum des Sports. In der ZDF-Mediathek zum Beispiel ist ihre Doku »Das Spiel um Milliarden« zu sehen, wo die beiden ja dem Einfluss des Geldes auf den europäischen Fußball nachgehen. Ein total spannender Film, der viel Einblicke gewährt in das, was Geld alles machen kann und auf welchen Wegen es das tut. Aber auch, welche Kraft die Fans im Fußball haben. Tristan und Jörg, herzlich willkommen bei uns in der Dissenspflege. Schön, dass ihr hier seid. Bleiben wir zu Beginn vielleicht gerade nochmal bei dem gerade angesprochenen Film »Das Spiel um Milliarden«. Was hat euch beiden denn dazu motiviert, diesen Film zu machen? Und könnt ihr vielleicht für die, die diesen Film noch nicht gesehen haben, in ein paar Sätzen zusammenfassen, ja, wie dieses Spiel um Milliarden denn eigentlich gespielt wird?
Willst du, Jörg? Möchtest du anfangen oder ich?
Nee, fang du mal.
Also was uns dazu motiviert hat, ist, glaube ich, dass wir per se schon immer Sport interessiert waren. Und wenn man mit dem Sport aufwächst, wir sind beide, glaube ich, Mitte der 80er geboren, dann ist man genau in diese Zeit reingekommen, wo RAN Sat.1 den Fußball oder die Fußballberichterstattung so ein bisschen revolutioniert hat. Und dann ist man irgendwie immer zu diesem Punkt gekommen, dass man diese immer weitere Steigerung irgendwann mal überdenken muss und sagen, finden wir das überhaupt noch gut oder interessiert uns das noch wie früher? Und dann kommt man zu dem Schluss, dass man am Ende sagt, so ja, so richtig dran bin ich nicht mehr am Ball, weil es ist irgendwie zu viel. Ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, weil früher hatte man einen Spieltag, der ganze Wochenrhythmus hat sich danach ausgerichtet und man hat dann auch natürlich als Kind nur diesen einen Fokus in der Spitze und dann lebt man das und man spürt es richtig. Und irgendwie kamen wir in diese Zeit rein und fanden das gut. Und dann ging die Schere aber wieder ein bisschen auseinander, wo wir älter geworden sind und auch ein bisschen reflektierter. Man sagt, das war auch, aber irgendwie, wo ist denn das? Wieso interessiere ich mich jetzt nicht mehr dafür? Und in dem Zuge ist dieser Gedanke des Geldes natürlich immer vorhanden gewesen. Und mit der Entwicklung in den letzten Jahren, die so entstanden ist mit diesen Multi-Club-Ownerships zum Beispiel, wo ein Club mehrere Farmteams besitzt, und die Transfersummen aus dem Ruder geraten und man im Grunde genommen eine Art Wettbewerbsverzerrung sieht, haben wir uns mal gedacht, aber auch mit dem ZDF, die auf uns zugekommen sind, gesagt, könnt ihr euch vorstellen, diese Doku zu realisieren, haben wir das sozusagen einfach mal in einen Kanal gegossen und versucht zu
finden. Genau, und wir machen ja seit Jahren irgendwie Sportdokus, das ist ja so unser Hauptgewerk hier, ne, mit unserer Firma, zusammen mit Ansgar Bohle. Und und das ZDF wollte darüber eine Doku haben, und insbesondere unter diesem Aspekt Multi-Club Ownership. Also ein großer Investor besitzt ganz viele Vereine. Ja, dann gibt es irgendwie einen Verein, der steht da oben in der Spitze, der wird dann gefüttert mit Spielermaterial und mit Geld, und die anderen Vereine, das sind eigentlich nur so kleine Farmteams. Mhm. Unter diesem Aspekt ist dann diese Doku sozusagen entstanden, wo wir dann in verschiedene europäische Länder gereist sind, geguckt haben, was das für Auswirkungen hat, und ob es auch was Gutes bewirkt oder ob es nur Schlechtes bewirkt und so weiter. Also darum ist so eine Multiperspektive auf dieses Thema.
Ja. Mhm. Ja, ein Beispiel, um das nochmal vielleicht zu verdeutlichen, wäre, das war das Prominenteste, glaube ich, Manchester City, ne? Als in so einem Konstrukt, aber Red Bull, glaube ich, auch, ne? Oder? Das würde auch darunter fallen. Genau, da, ihr habt es ja schon so ein bisschen angedeutet, ne? Im Film ist ja auch immer wieder die Rede von, sagen wir mal, bestimmten Werten des Fußballs oder im Fußball. Und an einer Stelle wenigstens im Film wird das auch von einem Fan erläutert, ne? Der sowas sagt wie, Fußball sei doch eigentlich geprägt vom Wert der Verbundenheit, bezieht sich auf Fangemeinschaft, ne? Und an anderer Stelle ist dann die Rede davon, dass jetzt zum Beispiel Profit eigentlich gar nicht zu diesen und anderen Werten passt. Jetzt habt ihr das auch schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht, um das nochmal zu explizieren, was sind denn sozusagen aus eurer Sicht die anzustrebenden oder eigentlich wichtigen Werte des Fußballs, aber vielleicht auch des Sports im Allgemeinen?
Ja, also diese Werte, die sind ja teilweise verschieben die sich ja auch, ne? Das ist, wenn man mit einem Fan aus Manchester spricht, dann gibt's die sagen, ja, ist mir eigentlich egal, wir sind erfolgreich. Die nehmen sozusagen den Erfolg irgendwie oder das, sagt man, diese finanzielle Last, die diesen Vereinen sozusagen genommen wurde, weil sie sich alles leisten können, nehmen die irgendwie dankend an und freuen sich über einen Meistertitel. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es in Paris zum Beispiel viel Geld aus dem Staatsfonds, und da wird die Meisterschaft überhaupt gar nicht mehr gefeiert und die Fans sind Champions League profitieren. Und also das ist so ein bisschen von verschiedenen Richtungen zu bewerten. Und ich glaube, dass es einerseits Fans gibt von kleineren Vereinen, die mir das total unangenehm empfinden, und die bei größeren Vereinen, die irgendwie Erfolg haben, die das im Grunde genommen eigentlich dankend annehmen. Mhm.
Also erstmal steht der Fußball ja für Gemeinschaftsgefühl. Ja. Ich erlebe schöne Dinge gemeinsam mit anderen Menschen zusammen. Auch über alle sozialen Grenzen hinweg. Also da steht vielleicht der Investmentbanker mit dem Handwerker in der Kurve und feiert. Das ist ja wirklich ein schöner Wert, der auch so lokal verwurzelt ist. Ja, also es sind ja regionale, lokale Werte. Mhm. Also ich feuer den Verein an, wo ich aufgewachsen bin. Das sorgt ja für ein Gemeinschaftsgefühl, auch in der Stadt oder in der Region. Also wenn man sich den 1. FC Kaiserslautern anguckt, die Stadt ist sicher ganz nett, aber was da überall steht, ist für die Menschen da total verbindend und total wichtig. Mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, glaube ich. Aber was ich auch so gelernt habe aus der Recherche ist, dass in den allermeisten Fällen eigentlich dann doch der Erfolg alles andere schlägt. Ne? Also wenn du nach Manchester gehst, in den Norden, natürlich wissen die, dass ihr, also Verein gegen das Financial Fair Play verstößt. Natürlich wissen die auch in allermeisten Fällen, dass das Geld aus einem Land kommt, wo Menschenrechtsverletzungen irgendwie in der Tagesordnung sind. Aber trotzdem feiern die diesen Scheich und die feiern das, was da gerade ist. Feiern das Geld und die feiern das, weil sie Erfolg haben. Mhm. Weil ihr Verein die Meisterschaft will. Und wenn du nach Newcastle gehst oder wenn du nach eben nach Manchester gehst oder auch wenn du nach Paris gehst, ja, natürlich, klar, die Meisterschaft wird nicht mehr so enthusiastisch gefeiert, da geht keiner mehr auf die Straße, aber wenn die Champions League gewinnen, dann explodiert die Stadt da, ne? Also dann freuen die sich und die denken nicht daran, wo das Geld herkommt, sondern die feiern das, was mit dem Geld gemacht
wird. Wenn sie mal gewinnen würden, aber ist ein anderes
Thema. Das wird irgendwann passieren.
Ja,
die werden irgendwann mal viel Champions League gewinnen mit diesem Ganzen.
Ja. Aber da vielleicht nochmal die Rückfrage, das betrifft so ein bisschen den Punkt, weshalb wir auch auf dieses Thema mal gekommen sind. Das Ganze ist so entstanden, dass Andreas beim NFL Munich Game war, wo ja dann sozusagen, es gibt ja auch verschiedene andere Spiele in Europa, ne, wo dann die Footballmannschaften aus den Staaten nach Europa gekarrt werden mit dem ganzen Tross, ne? Und dann wird eben da gespielt, ähnliche Entwicklung, ja, wir hatten erst die italienische Supercoppa, ne, die dann in Riad stattfindet. Und dann fragt man sich natürlich schon, also auch abseits nochmal von diesen von dieser Verbindung mit den Fans, ist denn das eigentlich notwendig? Also auch unter Gesichtspunkten des Sozialen, der Nachhaltigkeit, ne, dass wir jetzt tausende Kilometer fliegen, um dann ein Spiel vor Leuten zu spielen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, erstmal vielleicht, ne?
Ja, das ist natürlich 0,0 nachhaltig.
Ja, ja, da, ja.
Mal sagen, das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Ja? Und am Ende sind die natürlich trotzdem alle irgendwie, wie sagt man, carbon free oder so. Die kaufen sich dann irgendwelche Zertifikate und sind dann am Ende doch tun dann so, als wären sie irgendwie klimaneutral. Also das ist natürlich unter Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ein riesiger Schwachsinn. Ja. Und das ist auch, das ist ja ein Wahnsinn, dass irgendwie ein spanischer Wettbewerb in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Oder dass die USA ihre NFL-Spiele jetzt in Deutschland aussetzen. Natürlich gibt es da irgendwie einen Fanmarkt für. Aber es ist trotzdem ja in keiner Relation mehr zu einer, also es ist ja nicht mehr vernünftig, was passiert. Es ist einfach völlig überdreht und
nicht gut. Ich frage mich auch manchmal, wie lange das noch Bestand haben kann. Also momentan ist ja die Lage so, dass wenn meine Kinder zur Schule gehen, jeder hat ein Trikot von Manchester United, Manchester City oder Real Madrid, aber halt nicht mehr vom 1. FC Köln oder
Ja, das stimmt. Die Kinder haben immer noch ein FC-Trikot.
Das stimmt, aber zu meiner Zeit, wobei, okay, doch, Juventus Turin gab's. Was ich manchmal bei meinen Kindern sehe, ist, dass auch jetzt, wenn es um Formel 1 geht oder um Fußball, dass sie dann eher dazu tendieren, vielleicht ist es aber auch meine Erziehung, eher dazu tendieren, ah, das ist doch langweilig, vor ein paar Jahren Mercedes gewinnt jedes Rennen, ich bin für McLaren. Oder beim Fußball auch, dass sie sagen, ja, Bayern München, nee, ist irgendwie, das reizt mich nicht so. Ich bin für den lokalen Club oder für einen Club, wo meine Cousine wohnt oder etc. Also, dass diese Verbundenheit irgendwann auch wieder zurückkehrt in das Bewusstsein, dass das nicht alles ist. Plus, dass man das auch nicht alles konsumieren kann. Wenn in Saudi-Arabien ein Pokalfinale stattfindet, dann kriegt's irgendwann auch keiner mehr mit, weil es einfach zu viele Spiele gibt. Oder in einer Formel 1 Weltmeisterschaft ist 24 Rennen. Ja. Wo man gar nicht mehr sagen kann, hat dieses Rennen jetzt noch einen Wert oder ist das irgendwie, wird das alles verwässert? Und ich weiß nicht, ob da nicht irgendwann eine Grenze kommt, weil wir einfach so erschlagen werden mit Reizen, dass wir das gar nicht mehr verarbeiten können. Und irgendwann kommt der Punkt, dann hat der Bürger nicht mehr das Geld, das zu investieren, um das zu schauen. Und dann wird sich das vielleicht aus diesem Hyper-Wettbewerb wieder ein bisschen runterdämmen und man kommt wieder zu einer gewissen Vernunft. Das ist immer so meine Meinung. Weil genauso wie man natürlich bei den Fans in Manchester sieht, dass sie das total gut finden, ist es aber auch so, dass man bei, keine Ahnung, Fans beim Viertligisten, bei Rot-Weiß Oberhausen sieht, oder bei Breda, das Beispiel aus der Dokumentation, die dann trotzdem dahin gehen und sich eine schöne holländische zweite Liga, respektive jetzt erste Liga anschauen und das Spiel an sich sehen. Weil wir haben uns auch mal 2 Jahre mit der dritten Liga befasst und da musste ich die ganzen Drittligaspiele gucken. Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht irgendwie diese Aufgabe hätte. Aber irgendwann, es ist ja wie in so einer Soap, bist du drin und dann guckst du dieses Spiel und da sind Stockfehler und da sind taktische Finessen, die vielleicht nicht so ausgeprägt sind wie beim Guardiola-Fußball. Aber dieser Enthusiasmus, der 0-0 fängt's an, ist trotzdem noch gegeben. Und das ist immer so das, was ich auch erkenne. Also das ist
Ja. Du hast natürlich aber auch, du musst auch so ein bisschen unterscheiden, finde ich, zwischen verschiedenen Ländern. Ja, also du hast in Deutschland eine viel stärkere Verwurzelung mit Vereinen, als zum Beispiel in England. Da ist die Verwurzelung stärker. Du hast eine stärkere lokale Bindung an so einen Verein. Ja, da gehen die Kinder vielleicht auch viel stärker dann dahin und so. Also es ist eine andere Kultur, die wir mit Vereinen verbinden, als in England oder Frankreich oder so. Deshalb schützen wir das ja auch in Deutschland. Es ist in Deutschland ja fast ein schützenswertes öffentliches Gut. Ja, so wird das ja wahrgenommen. Die 50+1-Regel, die gibt's ja irgendwo anders.
Ja.
Darum beneiden uns ja auch ganz, ganz viele. Ja, okay. Also wenn du mit französischen Fans sprichst oder mit englischen Fans, da heißt es, oder mit so Fanvertretern, die auch immer eine spezielle Sicht haben, aber da heißt es eigentlich immer, wow, was ihr in Deutschland macht, ist eigentlich toll. Ja? Das verhindert diesen Hyperwettbewerb. Und das tut's ja auch. Also wenn du nach Frankreich dir die Ligue 1 anguckst, da hat dann der Chef von der Ligue 1 immer mal gesagt, hör mal, wir wollen diese Liga zu einem internationalen Produkt machen. Also zu gucken, was in Asien konsumiert wird und in Amerika konsumiert wird. Und das ist, die DFL will das ja auch zum gewissen Teil. Aber in Frankreich ist das noch viel krasser. Also die wollen das noch viel stärker pushen, als das bei uns geht. Und können das natürlich auch, weil es einfach bestimmte Regeln sind.
Aber wäre, wenn ich, sorry, darf ich kurz?
Ja, absolut. Ja, total gern.
Aber lustig ist auch auf der anderen Seite, wenn man von dem Wert der Fans spricht, okay, da sind wir uns einig, das hat, dann ist Geld eigentlich nicht der Driving Faktor. Aber ehrlicherweise muss man auch zugeben, wenn man über den Wert des sportlichen Wettbewerbs nachdenkt, dann ist es ja so, bezüglich der 50+1 Nummer, die es in Deutschland gibt, die es in England nicht gibt, ist durch das reingespülte Geld in England seit, weiß ich nicht, Anfang der 90er, 92 ist die Premier League gegründet worden, ist es zu einem spannenderen Wettbewerb gekommen als in der Bundesliga. Es gab ja Anfang, Mitte der 90er bis in die 2000er eine Serienmeisterschaft von Manchester United, die hätte kein Verein in England aufholen können, außer sich zu öffnen für einen Investor. Und in Deutschland haben wir das, Gott sei Dank, also ich bin absoluter Verfechter der 50+1-Wertung, aber was passiert ist, dadurch, dass durch die 50+1 Regel weniger Investoren nach Deutschland rein oder generell unattraktiver ist, also durch die 50+1 Regel ist die deutsche Bundesliga unattraktiver für Investoren. Was aber natürlich entsteht, ist, dass die Investoren nicht in einen Verein wie, ja, sagen wir mal, Heidenheim investieren, um ihn auf Bayern München Level zu holen. Das heißt, diese Clubs können Bayern München nie wieder einholen. Es wird zu einer langweiligeren Liga aus sportlicher Wertesicht als in England. Und das darf man auch nicht irgendwie vom Tisch wischen.
Genau, also das Geld kann natürlich viel wieder aufleveln. Also ein bisschen.
Ja.
Was in Bayern, das VfL Bochum gegen den FC Bayern München gewinnt, die in der gleichen Liga spielen, ist passiert. Passen,
möglich, aber unwahrscheinlich.
Ja, ist irgendwie möglich, aber so diese Möglichkeit wird immer kleiner. Die Chance, dass der VfL Bochum gegen den FC Bayern München gewinnt, diese Möglichkeit wird immer kleiner, auch mit der Zeit. Der Zufall spielt auch eine immer kleinere Rolle, je mehr Geld im Spiel ist oder je mehr Ungleichheit des Geldes im Spiel ist.
Ja, insofern ist vielleicht, Entschuldigung, Andreas, darf ich noch ein
absolut,
so ein bisschen bei uns die umgekehrte Entwicklung einfach vom Sportlichen her zu beobachten, ne, wie ihr es jetzt gerade für England beschrieben habt. Also ich erinnere mich bis Anfang der 2000er, ne, da hatten wir mal, war Stuttgart Meister, Kaiserslautern Meister, also ein Riesending natürlich als Aufsteiger. Natürlich waren die Bayern auch mal Meister, Dortmund war Meister, Wolfsburg war Meister. Und dann kam halt bis letztes Jahr diese unglaubliche Serie, ne, dass halt Bayern Meister war. Und irgendwie war das ja fast schon naturgegeben, dass Bayern halt Meister wird. Ne? Und das ist natürlich schon ein Problem, ne, tatsächlich.
Aber interessant wäre, ob die Prognose sich bewahrheitet von dir, Jörg, ob das nicht auch einfach so Zyklen dann sind, die vielleicht in langen Zeiträumen von sich gehen, aber sich vielleicht auch angetrieben von Fankulturen, die sich wieder aufs Lokale zurückbesinnen oder auf den kleinen Verein sich dann da auch wieder was tut. Aber lasst uns doch nochmal den Blick, was ihr schon angefangen habt, den Blick ein bisschen ausweiten und zum Beispiel mal über den Teich in die USA schauen. da sehen wir, dass all das, was wir auch kritisch und kontrovers diskutieren, also dass da ganz wie selbstverständlich Sport und Kommerz zusammenpassen. Mir hat kürzlich jemand gesagt, dass die in Bezug auf die NFL, die National Football League, American Football, dass da die Amerikaner ganz ehrlich seien und sagen, ihr Sport ist ein Produkt, ihre Aufgabe ist Entertainment und ihr Modell dazu ist ein Geschäftsmodell. Jetzt wäre die Frage auch sozusagen vor dem Hintergrund eurer Erfahrungen und auch eurer eigenen, eures eigenen Engagements im Sport und als Fans, ist das eine andere Perspektive auf die Maschinerie des Sports oder würde man doch sagen, das eine Modell ist besser als das andere? Ihr hattet ja jetzt schon erwähnt, ja, große Fans der 50+1 Regeln. Aber wenn wir uns jetzt einfach diesen Vergleich mal anschauen, ganz selbstverständlich, der Kommerz im Sport und hier in Europa eine kritische Diskussion. Wie würdet ihr diesen Unterschied bewerten?
Also ich kann ja mal ganz kurz, also ich finde das ist natürlich ein Stück weit ehrlich, ja, wenn man sagt, der Sport ist ein Produkt und ein Geschäft, das stimmt, ja, wahrscheinlich auch hier in Europa zu großen Teilen, aber ich glaube, also ich möchte das nicht so gerne zulassen in meiner Gedankenwelt, dass ich den Sport jetzt als reines Produkt und die Vereine als reine, ja, Entertainment-Produkte irgendwie sehe. Das möchte ich einfach, das ist für mich dann nicht den Sport, mit dem ich aufgewachsen bin und den Sport, den ich auch weitertreiben will, irgendwie an meine Kinder. Das möchte ich gar nicht so zulassen. Mhm. Wenn da vielleicht ein Stück Ehrlichkeit drin steckt und hält ja auch immer eine Triebfeder irgendwie für die Entwicklung des Sports war. Aber ich glaube, in Amerika ist der Bann ja völlig gebrochen. Da ist alles durchkommerzialisiert und also von weiß ich nicht, jedes Stadion, das strotzt ja nur so von Sponsoren und Werbung und also das ist nicht der Sport, den ich mir gerne.
Sag ruhig.
Nee, lustig ist auch da wieder, dass ja wir sind ja in Europa ein bisschen demokratischer als in den USA politisch gesehen. Beim Sport ist es genau andersrum. Wir leben ja eigentlich hier nach, jetzt ein Zitat, the winner takes it all. Der Gewinner kriegt jetzt einfach alles, aber in den USA gibt es halt dann mit Salary Caps, mich jetzt nicht komplett sattelfest, aber es gibt einfach einen Topf, in den alle einbezahlen und das wird relativ sozial verteilt, während das in Europa nicht passiert, aber die Diskussionen sind ja nicht komplett umgekehrt.
Das heißt, aber die Organisation ist besser.
Ja, und der Wettbewerb ist an sich, also ich gucke mir total gerne NBA-Spiele an und ich finde es auch irgendwie, natürlich gibt es da auch gewisse Schwächen mit dem Tanken, wenn dann ein NBA-Team ein Jahr verliert und irgendwann sich Dennis Schröder holt, um einen guten Point Guard am Start zu haben. Aber ich weiß gar nicht, wo das jetzt genau hinführen soll, aber das finde ich als wichtiges Unterscheidungsmerkmal ganz
spannend. Also die Organisation des Wettbewerbs ist natürlich so, dass auch die kleinen Teams größere Chancen haben, irgendwann wieder zu einem Meistertitel zu gewinnen. So, ne? Das stimmt. Und das Wettbewerb finde ich in den USA auch gar nicht so schlecht. Aber so diese totale Durchkommerzialisierung, das ist doch.
Also vor allen Dingen bin ich jetzt nicht das, was wir hier haben. Nee. Und vor allen Dingen, wenn man sich einfach nur im Basketball anschaut, wie sehr man sich mit Dirk Nowitzki identifiziert, der bei einem Verein sozusagen mit Würzburg. Und wenn man sich dann jetzt Dennis Schröder anschaut, der jetzt hier bei Golden State spielt, auf einmal, okay, nachdem er bei Michael, Brooklyn, Boston, also das Identifizieren mit jemandem ist eben auch wichtig, dass das dann auch, dass das auch ein Wert bei einem Verein bleibt. Oder Ginter vom SC Freiburg, ne? Der im Grunde genommen, der ist ja erst 30, muss ich letztens erfahren, aber der war ja schon 2014 Weltmeister als 19-Jähriger. Das heißt, der ist dann irgendwann Gladbach, Dortmund wieder zurückgekehrt und das, dann gucke ich Freiburg und denke mir so, ach cool, ich möchte diesen Ginter sehen. Ich genieße diesen Ginter auf dem Spiel, noch ein Spiel hält, weil ich finde, der identifiziert sich damit und das hat einen großen Wert für mich. Ich weiß nicht, ob das übertragbar ist auf andere, weil ich so ticke, aber das ist das Gleiche wie mit Nowitzki, Dallas oder Dennis Schröder, mit dem ich mich dann, der schon das Stück weit lebt, was da in den USA passiert, zu Recht, also der soll das tun. Aber es ist emotional gesehen, ist das
Gleichzeitig aber ist ja schon so, dass die großen Ligen des US-Sports oder die Teams eben trotz oder wegen, weiß nicht, des Kommerzes dahinter oder der Organisationsform natürlich auch viel, also mit Herzblut dabei sind und man ist gespannt und traurig, wenn der Spieler dann getradet wird woanders hin und die Bindung der Fans an das Team ist ja eben trotzdem da. Das finde ich spannend, weil es sozusagen der Hintergrund ein ganz anderer ist und trotzdem die Faszination offensichtlich von woanders herkommt. Klar, wenn man auch vielleicht an Einzelbeispielen dann sagt, vielleicht aus unserer Sicht, verstehe ich nicht, wie jetzt da hier so ganz einfach das Franchise gewechselt werden kann.
Ihr habt ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, oder man hört ja ein bisschen raus, ne, dass ihr, was die aktuellen Entwicklungen angeht, durchaus kritisch seid, ne? Euch vielleicht auch für eine andere Entwicklung eintreten würdet oder die besser finden würdet, aber es ist ja schon die Frage, wer kann denn dafür eigentlich verantwortlich sein? Ne? Also ihr habt ja im Film auch dieses spannende Beispiel des, glaube ich, niederländischen Vereins, ne? Er war, ich weiß nicht, Breda oder wo ja letztlich oder unter anderem Fanproteste, den sage ich jetzt mal Ausverkauf des Teams, ne, verhindert haben. Aber wenn wir sozusagen das große Ganze, diese ganze Maschinerie um die nationalen Ligen, internationalen Wettbewerbe und so weiter uns angucken, wer kann denn eigentlich dafür verantwortlich sein? Also, dass sich etwas ändert. Oder ist es einfach eine Entwicklung, die, wie du gesagt hast, vielleicht wieder zurückgehen wird? Oder sind es Vereinsbosse? Dann denke ich jetzt gerade an so Leute wie Aki Watzke, ne, der in einer anderen Dokumentation, glaube ich mal, gesagt hat, naja, also wenn du diesen Fußball nicht sehen willst, dann guck dir halt ein Kreisklasse-Team an, ne? So in der Art war das Zitat. Also wer kann denn dafür sorgen, dass die Entwicklung vielleicht ein Stück weit zurückgeht? Die Vereinsbosse, die Fans, ist es vielleicht sogar eine staatliche Aufgabe oder sind die Spieler gefordert? Wie ist es mit Spielern, die mit Mitte 20 nach China oder in den arabischen Raum gehen? Liegt es vielleicht auch in ihrer Verantwortung, solche Angebote eben nicht anzunehmen, obwohl natürlich psychologisch vielleicht nachvollziehbar, dass man das macht, ne, mit Mitte 20. Was denkt ihr?
Also aus meiner Sicht muss man sich da immer ganz genau den Fall anschauen. Mhm. In Frankreich zum Beispiel müsste man eigentlich, und das wird ja auch gerade versucht, dass man das von staatlicher Seite ein bisschen reguliert. Mhm. Ja, also dass man guckt, okay, wir können jetzt Vereine nicht zu Investitionsobjekten von außereuropäischen Spekulanten machen. Mhm. So. Da versucht der Staat irgendwie einzugreifen. Ne? In Deutschland haben wir sowieso schon die 50+1 Regel und da gibt es natürlich jetzt zum Beispiel bei dem BFL-Deal, wo ein Investor Medienrechte kaufen wollte, nur für das BFL, da haben sich die Fans ja erfolgreich dann dagegen gestellt. Und da sieht man ja auch die Macht, die Fans haben. Also gerade in Deutschland die ganze Ultra-Bewegung, auf die ja immer ganz viel geschimpft wird und so, die aus meiner Sicht aber so eine Bastion auch sind gegen die Durchkommerzialisierung des Fußballs, eine ganz wichtige. Und in ganz vielen Vereinen ja auch ganz wichtige Funktionen haben. Aus meiner Sicht auch so die stehen auch für sehr viele Werte, die man vielleicht oft auch gar nicht so sieht in der normalen Berichterstattung.
Also denkst du? Natürlich ist das Offensichtlichste, dass die Regelhüter des Fußballs, FIFA und UEFA, dafür sorgen müssen, dass die Spielregeln, nach denen man zu spielen hat, aufgestellt werden. Und das ist auch im Artikel 5, der zum Beispiel dann der NCOs sagt, dass zwei Vereine eines Investors in einem Wettbewerb spielen würden. was dann auch immer wieder aufgeweicht wird im Falle von Corona und Metropolitan City, in irgendwelchen Boards ausgetauscht werden, um dann zu sagen, ja, die haben irgendwie eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und das ist natürlich Augenwischerei. Und nichtsdestotrotz steht die UEFA da unter dem Druck der Vereine und die Vereine unter dem Druck der Geldgeber. Meiner Meinung nach müssen da einfach klare Regeln her und die müssen auch durchgesetzt werden, weil sonst geht halt schon wirklich die Seele verloren. Man kann es zwar weiter machen und es wird auch weiter passieren. Die Kommerzialisierung des Fußballs wird weiter getrieben, weil es halt auch fair ist, weil es dann die Regel ist, es ist auch ein Wettbewerb oder der Marktwettbewerb, kann man noch so sagen, der liberalen Marktwettbewerb. Aber am Ende muss es irgendwie auch zu dem Punkt kommen, dass es vielleicht irgendwann eine Abzweigung gibt, wo man einen Kompromiss schafft. Spanien ist es, glaube ich, auch so. Ne? Der spanische Liga-Präsident setzt sich auch dafür ein, dass das alles ein bisschen gesünder wird. Das geht ja schon in diese Richtung. Jetzt muss man halt nur gucken, und das ist das Schwierige, wir Europäer denken europäisch, ne? Die anderen Kontinente haben ihre Sichtweise auf dieses Modell. Und vielleicht ist es wirklich so, wie Tristan sagt, dass die Fans in dem Sinne einfach auch hoffentlich noch ein großes Sprachrohr in Zukunft besitzen werden. In England ist es ja auch teilweise so, dass sie auch diese 50+1 Regel herbeisehen. Oder in Dänemark, wir haben ja auch das Thema mit dem Investor vom 1. FC Kaiserslautern, der in Dänemark zum Beispiel den Verein Esbjerg unterstützt hat, was komplett in die Hose gegangen ist, wo uns auch der Journalist da drüben erzählt hat, dass ganz Dänemark über den Verein lacht. Wenn ich mit denen über 50+1 rede, dann sagen die, Gott sei Dank habt ihr das. So, gebt es nicht auf. Das ist so deren.
Und greift man den Fußball als öffentliches Gut, finde ich, muss man den auch von staatlicher Seite irgendwie schützen. Finde ich schon. Also ist das ein öffentliches Gut? Wie, weiß ich nicht. Was sind denn andere öffentliche Güter? Ja, also, Kindergärten, Schulen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist. Aber
Gesundheitsversorgung,
würden wir auch nicht zulassen. Ja. In der Bildung würden wir auch nicht zulassen, dass plötzlich ein Investor kommt, sondern wir würden, also in manchen Teilen schon, aber da würden wir immer noch uns sozusagen eine staatliche Hoheit.
Eine staatliche Hoheit?
Oder? Ja, schon, klar.
Eine institutionelle.
Also ich hätte gerne noch, dass da jemand irgendwie die Kontrolle hat über dem Einfluss von irgendwelchen Investoren. Also ich meine, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Manchester City angucke, was da passiert ist, ist ja, die sind ja eigentlich über den Verein auch in die Stadt gekommen. Ja, also der Verein ist ja eigentlich nur eine Eintrittskarte der Verein ist ja eigentlich nur eine Eintrittskarte dafür, da so ein bisschen zu machen, was sie wollen, ja. Also die kaufen sich auch noch die halbe Stadt, die kaufen sich da irgendwelche Immobilienblöcke. Das nächste ist, die werden da, wir haben die größte Konzerthalle Manchesters, gehört denen jetzt auch, ja. Also sozusagen, die haben Einfluss auf die Kultur der Stadt. Die haben Einfluss, wie die Menschen wohnen in der Stadt. Das kann ja nicht sein. Also das können wir doch nicht zulassen.
Nee, total gut. Spannend. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nämlich zu sehen, dass sich der Kommerz nicht auf den Fußball und auf die Verzerrung des Wettbewerbs, wer jetzt die besseren Spieler sich kaufen kann oder hin und her schieben kann, beschränkt, sondern eben auch Auswirkungen dann, das habt ihr in dem Film schön gezeigt, auf den Steuerzahler hat, der irgendwie dem Geld verloren geht, weil Grundstücke billig weggehen und dann eben auch an weiteren öffentlichen Gütern und öffentlicher Infrastruktur. Das finde ich ganz wichtig. Die Frage ist und bleibt natürlich, wer die Regeln einführt und durchsetzt. Vieles ist ja auch Selbstgesetzgebung des Sportes. Nicht gesetzliche Vorgabe, aber ich glaube, da gibt's wie in vielen anderen Bereichen auch eben die Diskussion, wem können wir das denn zutrauen und auch
zutrauen, dass es umgesetzt wird, diese Regeln auch umzusetzen.
War, ja, genau. Und eine Sache noch dazu.
Ja.
Immer, man kann die Regeln aufstellen oder wer auch immer es macht, aber diese Eigenverantwortung der Menschen, ich meine, die Rezipienten sorgen ja dafür, dass das funktioniert.
Mhm.
Wenn die Eigenverantwortung steigt, ob jetzt bei Vereinen, bei Spielern oder auch bei Fans, dann kann man natürlich schon irgendeine Richtung vorgeben, nach denen die sich dann, die das Geld geben, halten müssen, weil sonst funktioniert ihr Produkt nicht. Also ist, kann man nie immer die Schuld auf die Eltern oder auf die Kinder oder auch beim Gegenüber, ja, wie sagt man, man kann nicht immer den Finger auf andere Menschen zeigen und sagen, so muss es laufen, deswegen funktioniert es. Es hängt auch mit einem selbst zusammen, ob man das realisiert oder nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wie man groß wird, nach welchen Werten man agiert. Ist irgendwann eine gewisse Summe okay für mein Leben, weil ich verstanden habe, es ist endlich und irgendwann geht einfach nicht mehr. Und was macht einen glücklich? Ist es der Weg mit dem Fahrrad durch die Stadt und man merkt das erstmal, kommen die Frühlingsgerüche hoch und man denkt so, that's it.
Du meinst, wir haben die Verantwortung, das nicht mehr zu gucken.
Auch. Nein, nicht die Verantwortung, dass wir das nicht mehr gucken. Die Frage ist, warum funktioniert das alles? Jetzt können wir sagen, wer muss die Regeln aufstellen? Können wir sagen, der Staat oder irgendeine Institution. Wir können aber auch sagen, kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir überlegen, es reicht, ich bin glücklich, so wie ich bin, ich habe mein Zweitleben.
Ja, aber das ist doch illusorisch. Also, muss man ja trotzdem Regeln, die das, also es funktioniert ja offensichtlich nicht. Wo es keine Regeln gibt, hast du unkontrollierte.
Das stimmt.
Also
das ist ja nur.
Das ist eine ganz wunderbare Diskussion. Ich will euch da gar nicht unterbrechen. Ich will nur hinzufügen, dass die auch vielem, was Sebastian und ich schon diskutiert haben, an unterschiedlichen Themen auch zugrunde liegt. Die Frage nach der Rolle und den Grenzen der Möglichkeiten der Eigenverantwortung. Vielleicht ist auch beides richtig, aber ich persönlich würde dir, Jörg, da sehr zustimmen. Es ist auch eine Frage der Eigenverantwortung und vielleicht eben von mehreren Akteuren noch als nur jetzt der Fans oder nur der Vereinsbosse. Das bleibt ja aber eine offene und eine spannende Frage. Jörg und Tristan, ich danke euch jetzt schon mal ganz herzlich für die vielen Einblicke, eure Perspektiven, eure Recherchen über den Maschinenraum des Sports. Es hat, glaube ich, ganz wunderbar ergänzt und vertieft und eingeordnet, was wir an philosophischen, tiefen Dimensionen des Themas Sport und Kommerz auch schon angerissen haben. Ein Blick in die echte Welt, der uns Philosophinnen und Philosophen fundiert informiert. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihr habt erzählt im Vorgespräch auch schon, dass ihr aktuell an einem neuen Projekt arbeitet, das aber nichts mit Sport zu tun hat. Könnt und wollt ihr denn schon mal andeuten, um welches Thema es geht und wann wir das sehen können?
Aktuell arbeiten wir an einer Doku über Elon Musk, den US-Tech-Milliardär, und die kommt, die läuft im ZDF Anfang März.
Ja, sobald. Super, schon. Spannend. Ja. Dann seid ihr jetzt richtig in den letzten Zügen im Hochstress.
Ja. ehrlich gesagt, aber wir sitzen tatsächlich gerade im Hutraum und also wir sind mittendrin. Ja.
Super spannend. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen, und wer es noch nicht gesehen hat, dem sei auch nochmal die Doku Das Spiel um Milliarden in der ZDF-Mediathek empfohlen. Jörg und Tristan, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für das total spannende Gespräch.
Dankeschön.
Ja, wow, Andreas, das war eine intensive, aber sehr schöne und sehr interessante Sendung, fand ich. Und ich fand vor allen Dingen unsere Interviewpartner oder Gäste sehr spannend und die Fragen, die wir heute diskutiert haben. Was denkst du?
Ja, geht mir absolut genauso. Ich glaube, haben auch viele Dimensionen berührt, aus denen sich eigentlich viel weitere Fragen auch nochmal ergeben oder Bedarf nach Vertiefung. Und es ist schon interessant, was so der Sport, den wir ja als Fans erleben und ihr da draußen bestimmt auch oder vielleicht auch, was der doch auch nochmal für andere Dimensionen hat, wo es dann ins Politische reingeht, in Fragen dann auch der Ethik und ja, der Moral, Ökonomie und der Verantwortung, haben so viel thematisiert jetzt. Und das finde ich schon spannend und gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, man kann ja auch alles zerreden, ja, aber das ist unser Job als Philosophen, auch alles zu zerreden und zu zerdenken. Aber ich glaube, wir bleiben ja trotzdem auch Fans und genießen eben die Emotionen, die wir haben, wenn es um ein Fußballspiel geht, wenn es um ein Footballspiel oder auch in anderen Sportarten erleben wir das. Und ja, das bleibt bestehen und bleibt bei uns bestehen. Ich hoffe auch bei euch da draußen.
Das hoffe ich doch auch. Es ist ja auch eine sehr schöne Nebensache des Lebens, oder?
Genau.
Und wenn wir es euch trotzdem zerredet haben, dann schreibt uns bitte zum Beispiel an die info@dissenspflege.de oder auf X, auf Blue Sky, auf Instagram.
Noch auf X. Sebastian, ich habe heute gelesen, irgendwo hat jemand gesagt, naja, seine Pflicht, da ging es um Universitäten und Hochschulen, ist eine Pflicht von X runterzugehen. Ja, ja. Und ich finde, das müssen wir, das haben wir jetzt schon oft genug hier thematisiert, aber irgendwann müssen wir es auch angehen, dass wir irgendwas machen.
Irgendwas müssen wir machen, ja.
Okay, mach weiter.
Genau, also schreibt uns. Fragen, Anregungen, Kritik, alles, was ihr habt. Wir freuen uns darüber. Und dann habe ich noch einen Musiktipp, Andreas, wenn du keinen hast.
Nein, ich wartete jetzt schon darauf, dass ich von dir neue Musik
sehe. Genau, und diesmal gibt's was Rockiges auf die Ohren, nämlich das 1994er Album Welcome to Sky Valley von der Band Kyuss, die wahrscheinlich eine der größten Rockbands der Welt geworden wäre, wenn sie sich nicht aus verschiedenen Gründen dann auch schon relativ bald wieder aufgelöst hätten. Hört rein, wir verlinken es wie immer und packen es in unsere Playlist. Auch die natürlich abonnieren auf Spotify, die Dissenspflege-Playlist. Es wird eine wilde Mixtur, eine zunehmend wilde Mixtur. Ja. aber man kann sich auch einzelne Sachen daraus anhören. Ja, hast du noch was, Andreas?
Ich bin fertig. Ich freue mich auf die nächste Dissenspflege, freue mich von euch zu hören und wünsche euch ein irgendwas Schönes.
Schönes Leben.
ich wünsche euch was Schönes.
Komm, dann lass mich das mal machen, Andreas. Ja. Bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.